ARD Sounds.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
So, moin moin. Als ich heute Morgen in meinen Briefkasten geguckt habe, da hat mich Horst doch tatsächlich gleich angelächelt mit einem riesigen Heilbutt in den Armen auf so einer Fachzeitschrift, auf so einem Reisemagazin von Norwegen. Also Norwegen ist das Synonym, ist Horst Hennings. Wenn wir auf Messen sind, wird über Norwegen geredet. Was muss ich für ein Gerät mitnehmen? Was für ein Köder? Was für Fische kann ich fangen? Und so weiter. Und genau das ist auch das Thema unseres Podcasts. Norwegen für Anfänger. An was muss ich alles denken, wenn ich nach Norwegen fahre, wenn ich Angelurlaub in Norwegen mache? Und dazu begrüße ich recht herzlich Patrick Schäfer, Reiseveranstalter. Er ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens, das Angelreisen anbietet nach Norwegen, nach Island, nach Dänemark und auch nach Schweden. Patrick ist ein Norddeutscher, kommt hier aus Winsen an der Luhe und ist selbst auch begeisterter Angler. Schön, dass du da bist, Patrick.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, und Horst ist natürlich auch unser NDR-Angelexperte auch mit dabei. Und Horst ist natürlich auch ein Norwegen-Fan. Der ist ja 5-6 Mal im Jahr in Norwegen fast, stellt da Reviere vor, Horst. Und Horst war tatsächlich auch gerade in Norwegen und hat wieder ein Revier vorgestellt. Horst, gib mal so einen kleinen Einblick. Wie war es denn jetzt in Norwegen gerade?
Na, vorweg muss ich schicken, Heinz, also für die Leute, die uns jetzt hören und gerne mal nach Norwegen fahren, die müssen bedenken, Norwegen kann süchtig machen. Nicht? Also das ist schon mal ein Fakt, weißt du, wer häufiger da ist, also das Land hat schon gewisse Reize und man kann sich als Angler dann nochmal richtig schön ausleben. Also man fängt Fische, von denen man hier träumt, das ist da generell alles möglich. Und für alle, die so gerne nach Nordnorwegen fahren, da ist natürlich der Traumfisch eines jeden Anglers der Heilbutt. Nicht? Neben vielen anderen Fischarten, also es ist ja nicht nur Heilbutt, aber jeder, der so gerade für Nordnorwegen interessiert ist und träumt davon, mal ein Heilbutt an Angel zu haben.
Und Horst, und deshalb bist du auch auf diesem Cover von dem Reiseveranstalter auch mit einem riesigen Heilbutt zu sehen. Wir wollen nachher nochmal ganz genau drauf eingehen. Was für Gerät brauche ich, um Heilbutt zu fangen? Kann ich so einen großen Heilbutt überhaupt mit nach Hause nehmen? Es gibt ja eine Begrenzung in Sachen Filet, was man ausführen darf. Wie muss ich mich vorbereiten darauf? Was muss ich für Klamotten haben? Was für eine Rute, was für eine Rolle nehme ich? Was für eine Schnur, was für ein Köder, um solche Fische zu fangen? Aber es gibt ja nicht in Norwegen nicht nur Offshore-Angeln, sondern man kann natürlich auch in Flüssen, in den Fjorden angeln. Es gibt Lachs. Wir haben ja selbst mit Horst Rubesch haben wir am Lachsfluss geangelt mit der Zweihandrute. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, um in Norwegen zu angeln. Und ich fange mal an, als ich das erste Mal in Norwegen war. Ich habe da tatsächlich ein kleines Buch, wo ich ein Tagebuch geführt habe. Und damals haben wir uns auch im Angelladen lag so ein Katalog von einem Angelreiseanbieter. Und dann haben wir uns da durchgeblättert. Wo fahren wir hin? Wir haben immer geguckt, ja, wir waren 5 Leute. Muss also ein größeres Haus sein an einem Fjord. Möglichkeit, man guckt dann auch immer, ist da ein Boot mit dabei? Muss ich fürs Boot extra was bezahlen? Habe ich Gefriermöglichkeiten da? Und all solche Sachen, die stehen dann da drin. Und wir waren tatsächlich an so einem kleinen Nebenfluss vom Sognefjord, dem Finnafjord. Da war ein Lachsfischer, der da sein Bauernhaus hatte. Und wir sind gerudert damals, 1979. Ich bin damals mit meinem VW Käfer gefahren. Wir sind über Schweden gefahren und sind dann bis an den Fjord rangefahren, an den Sognefjord, und sind dann abgeholt worden vom Taxiboot. Da haben wir noch ein bisschen was für bezahlt und rübergefahren worden. Dann zu unserem großen Haus. Das war richtig ein großes Holzhaus, wo wir dann da 3 Wochen lang gehaust haben, Skat gespielt haben und geangelt haben und geschlafen haben und gegessen haben. Mehr haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Horst, ist das so der typische norwegische Angelurlaub?
Naja, Heinz, natürlich hat sich ja hier vieles verändert mittlerweile, nicht? Also heute kriegst du ja heute alle Kataloge, du kannst dich zu Hause schon mal informieren. Heute durch die neuen Medien kannst du dir sämtliche Beiträge angucken. Du siehst die Anlagen, die sind da, die Hütten, das ist alles vorgestellt. Also du fährst jetzt nicht mehr auf blauen Dunst. Wenn du heute mit einem Angelreiseanbieter, ist alles geregelt, Heinz. Von der Abfahrt bis zum Abholen, du kannst alles eben hier, du kannst heute tatsächlich, wie ich immer sage, mit Kamm und Spiegel in einige Anlagen fahren. Und wenn du eine vernünftigen Anbieter hast, der ist dann alles organisiert. Also man macht nichts mehr auf eigene Faust. Du bist ja auch versichert, aber da kann Patrick wahrscheinlich viel mehr zu sagen als ich. Ne?
Bevor es gleich weitergeht, kommt hier noch ein kurzer Podcast-Tipp von mir. Wenn ihr bei Wacken zuerst an laute Gitarren, Metal und jede Menge Matsch denkt, dann liegt ihr natürlich nicht falsch. Aber Wacken ist längst viel mehr als nur ein Festival. Im Podcast »Wem gehört Wacken?« Metal, Mythos, Millionen, geht es um die Menschen, die hinter dem Mythos, um die Geschichte des Festivals und um die Frage, was passiert, wenn aus einer Subkultur eine weltbekannte Marke wird. Also um Gemeinschaft, Leidenschaft und große Gefühle. Und natürlich auch ums Geld. Wenn euch solche Geschichten interessieren, dann hört gerne mal rein. Den Podcast findet ihr in der ARD Sounds App. Den Link packen wir euch auch in die Shownotes. Und jetzt weiter mit Route raus, der Spaß beginnt. Ja, Patrick, wenn ich jetzt, also ich habe jetzt im Internet Videos von Horst gesehen, wie er da große Fische gefangen hat. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ich will einen Dorsch fangen oder einen Seelachs oder einen Pollack, einen Köhler. Also die Tendenz geht eher Richtung Offshore, also Verbindung zum Atlantik hin. Ja, nach welchen Kriterien suche ich denn so ein Revier aus? Ich habe so eine Truppe, wir sind dann 2, 3, 4 Leute. Wir sagen, wir wollen im Sommer nach Norwegen fahren. Dann blätter ich durch. Wie gehe ich an die Sache ran? Was muss ich selbst mitnehmen? Wie bereite ich mich als Angler auf so einen Trip vor?
Also grundsätzlich kann man sagen, du hattest jetzt ja gesagt, als Zielfisch hast du Köhler und Dorsch. Also in Norwegen ist es in der Regel so, du kannst alle Fischarten überall im Land fangen. Aber wenn du jetzt im Süden Norwegens bist, Christian Sand, die Ecke, dann kannst du davon ausgehen, dass du sehr viele Fischarten hast. Die Durchschnittsgröße ist aber nicht so groß. Dorsch ist es relativ schwierig, dort zu fangen. Aber umso weiter du in den Norden kommst, die Fischarten nehmen ab, aber die einzelnen Exemplare werden immer größer und immer schwerer. Deswegen würde ich dir dann empfehlen, möglichst weit hoch in den Norden zu fahren. Aber du hast Köhler genannt. Da werden die großen Köhler eigentlich im Raum so von Bodø bis nach Tromsø gefangen. Das sind dann die Hafsee, ne? Also die Hochsee-Köhler. Mhm. Also da wärst du sehr gut aufgehoben, weil da auch richtige Dorschgranaten dann auch sind.
Du hast gerade gesagt, du würdest mir empfehlen, nach oben zu fahren. Nun gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, um nach Norwegen zu kommen. Ich kann, also wir sind damals von Kiel aus mit der Fähre Kiel-Oslo gefahren und sind dann mit dem Auto weitergefahren an den Fjord. Also das ist eine Möglichkeit. Hat natürlich den Vorteil, wenn man mit dem Auto fährt, dass man natürlich auch sehr viel mitnehmen kann. Ne? Also an Klamotten, an Angelgerät und so weiter. Die andere Möglichkeit ist, dass man fliegt. Ne? Man fliegt und lässt sich dann abholen an der Destination oder an dem Ankunftsort oder nimmt sich einen Leihwagen und fährt dann zu dem Angelcamp, wo man angeln will, wo man Dorsche fangen will. Oder auch Seelachse oder Heilbutz und so weiter. Was würdest du denn so einem Anfänger empfehlen? Macht es Sinn überhaupt, jetzt mit dem Auto hochzufahren oder zu fliegen? Wie geht man an so eine Sache ran?
Beides hat sicherlich seine Vorteile. Du hast es ja schon gesagt, im PKW, dann mit Hänger kriegst du natürlich mehr mit an Angelgerät, auch etwas mehr an Verpflegung, also Lebensmittel. Wobei man jetzt sagen muss, in den letzten Jahren, die Krone, die norwegische, steht ja nicht mehr bei 8, die ist jetzt irgendwo um 11 rum. Bei uns sind die Lebensmittel auch relativ teuer geworden, also das ist mittlerweile eine Milchmädchenrechnung. Ne? Also wenn du da in Norwegen auf den Kassenbon guckst, dann bist du fast bei den Preisen, die du hier hast. So. Und die andere Frage ist, brauchst du so viel Angelgerät? In Nordnorwegen eigentlich nicht. Ne? Also Horst schüttelt auch mit dem Kopf. Ne? Also und jetzt muss ich mir überlegen, wenn je nachdem, wo ich, wenn es jetzt in den Norden gehen soll, hin will, ja, wie lange muss ich denn Auto fahren? Also ich sag mal, Höhe Bodø bist du bei 24 Stunden reine Fahrzeit. Richtung Nordkap 36. Also das ist zum Teil lebensgefährlich. Da steige ich persönlich lieber hier ins Flugzeug und bin dann relativ schnell da.
Horst, du bist ja gerade in Norwegen gewesen. Ihr seid auch hingeflogen. Was muss ich denn selbst mitnehmen, wenn ich jetzt in Norwegen angeln will?
Naja, Heinz, guck mal, erstmal muss ich ja wissen, wo ich hin will, was für ein Ziel ich habe, weißt du, und dann wende ich mich an Reiseveranstalter und der bucht dann für mich oder macht Vorschläge, ne? Der macht mir ein Angebot und das akzeptiere ich. Das beinhaltet in der Regel einen Leihwagen oder einen Transfer zur Anlage. Und dann, ich selber habe ja nun Erfahrung, ich beschränke mich auch wirklich nur auf das Notwendigste. Also in der Regel genügen 2 Routen, je nachdem, was ich fischen will, weißt du, eine stabile Bootsroute und eine etwas leichtere Route als Spinnroute genügt schon mal, weißt du. Und dann dazu habe ich eine stabile Multirolle und eine Stationärrolle, nicht? Und dann habe ich eben ein paar Pilger, ein paar Gummifische, ein paar kleinere, ein paar größere, ein paar Wirbel. Also ich habe mein ganzes Zubehör in einem relativ kleinen Reisekoffer. Das reicht für mich persönlich aus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, was ich habe in den letzten Jahren, ich war ja jetzt gerade oben in Norwegen, ich habe nicht einen Köder abgerissen, nicht? Der Kardinalfehler, den natürlich viele Angler machen, die früher an der Ostsee geangelt haben, die haken immer am Grund rum. Das freut natürlich den Angelhändler, brauchst du aber in Norwegen nicht, nicht? Also es ist wirklich alles geregelt, was du fliegst, je nachdem von wo, was du, dann musst du vielleicht noch mal zwischendurch umsteigen. Für viele ist das gerade, in Oslo müssen die meistens umsteigen. Da kommt es immer darauf an, mit welchen Fluggesellschaft ich fliege. Das wird oft vergessen, dass du in Oslo auch noch manchmal dein Gepäck durch den Zoll bringen musst, nicht? Das muss man sich vorher immer schlau machen, aber ein vernünftiger Reiseanbieter teilt dir das alles mit.
Ja, und zwar, wenn du mit einer deutschen Airline, die alleine operiert, in Oslo ankommst, einmal landest, dann musst du dein Gepäck neu einchecken.
Aha, das ist auch eine wichtige Information, ne? Also dann nicht so, dass man sagt, man steigt irgendwie in Hamburg oder Berlin ein und checkt, lässt es durchchecken bis nach Bodø. Also man muss da in Oslo nochmal seinen Koffer sich greifen und den nochmal neu einchecken dann.
Ja, wie gesagt, also wenn angenommen, man fliegt mit einer deutschen Airline und in Oslo umsteigen muss, dann musst du einmal durch den Zoll, ne? Mhm. Aber da gibt's auch Ausnahmen, wenn dieser Flug von einer norwegischen Airline operiert wird, dann wieder nicht. Aber da macht der Reiseveranstalter darauf aufmerksam. Aber ich will immer, also unbedingt empfehlen, bevor man in Oslo landet, einmal fragen beim Flugpersonal, wie das läuft.
Kann nicht schaden. Fragen, ja, kann nicht schaden. So, Horst, wir wissen ja jetzt, Horst, ich packe meinen Koffer und nehme mit 2 Routen, eine Bootsroute und eine kräftige Pilgroute und dann noch eine etwas leichtere, wo ich vielleicht Köderfische mitfange. So, dann hast du deine Rollen dabei, du hast deine Köder dabei, deine Schnur dabei. Und wie sieht's aus mit Schwimmweste? Kann ich mir die vor Ort leihen?
Ja, in der Regel ja. Jede Anlage hat für Schwimmwesten, ob das immer die komfortabelsten sind, das musst du selber wissen, Heinz. Aber auch das musst du bedenken. Wenn du mit einer Schwimmweste fliegst, musst du diese Patrone vorher rausschrauben. Ne, das wird nämlich kontrolliert. Auch für die Leute, die eben jetzt mit der Elektrorolle oben nach Norwegen fahren, die müssen dran denken, die dürfen den Akku nicht ins Gepäck packen. Die dürfen nur spezielle Akkus ins Handgepäck packen. Aber alles das, Heinz, kriegst du in deinen Reiseunterlagen. Ne, du fährst ja nicht irgendwie auf blauen Dunst. Du kriegst vorher eine Information. Da ist genau das Revier beschrieben, da sind Hotspots eingezeichnet, wo du, welche Fischart du fangen kannst. Also du hast also alle Informationen, die Vorfreude ist ja die größte Freude. Und wenn ich jetzt von meinem Reiseanbieter mein Angebot kriege und da hinten ist ein Merkblatt dabei, da steht alles drauf, was ich bedenken muss, weißt du, das ist also schon alles gut durchorganisiert.
Und Annegret packt denn auch warme Unterwäsche ein, oder?
Das ist Annegrets Aufgabe, ja. Und wie gesagt, Heinz, ich bin ja schon so häufig in Norwegen gewesen. Mittlerweile ist da natürlich auch die Erderwärmung. Aber ich packe lieber etwas mehr Zeug ein. Ich habe auch schon bitter gefroren. Selbst im Hochsommer habe ich in Norwegen schon richtig gefroren. Also vernünftige Kleidung ist das A und O, Heinz. Und, aber das weiß man ja auch nicht. Also du fährst ja nicht in die Tropen, sondern du fährst in den Norden.
Also warm anziehen, Angelgerät mitnehmen. Wie sieht's aus mit Proviant? Ich sag mal, Müsli und Kaffee mitnehmen. Lohnt sich das?
Nein, wie Patrick schon sagte, mittlerweile, Heinz, du kannst ja irgendwas, wenn du was Spezielles hast, nimmst du das von zu Hause mit. Du bist natürlich mit dem Gepäck eingeschränkt. Normale Tourist hat, glaube ich, 2x23 Kilo und 10 Kilo Handgepäck. Und das ist vollkommen ausreichend, Heinz. Also wie gesagt, du musst natürlich bedenken, wenn du jetzt nach Norwegen fließt, ich will zurück Fisch mitnehmen. Zurzeit ist die Quote noch bei 15 Kilo, Patrick.
Das ist korrekt.
Ne? Also darfst du 15 Kilo Fisch darfst du wieder mitnehmen. Dafür muss ich mir natürlich Platz schaffen, Heinz. Ne? Da kann ich auf dem Hinflug kann ich auch mal einen Schinken mitnehmen oder was weiß ich, weißt du, und ein bisschen Lebensmittel. Und dafür nehme ich dann auf dem Rückflug den Fisch mit. Ne? Das muss man mit einkalkulieren.
Also das ist auch eine ganz wichtige Information, dass das Gewicht der ausführbaren Fische reglementiert ist. Also 15 Kilo maximal darf Fischfilet darf man ausführen. Das ist so. Wie sehen da die Pläne aus in Zukunft?
Ab 2027 wird das leider nochmal gesenkt auf 10 Kilogramm. Ja. Mhm.
Wie transportiere ich den Fisch denn am besten? Also Horst, ich habe jetzt mit Angelkollegen vom NDR gesprochen, die haben eine eigene große Kühlkiste mitgenommen. Den haben sie tief, also filetiert den Fisch, vakuumiert, eingefroren, reingepackt und der kommt auch in Deutschland noch tiefgefroren an. Wie machst du das, Horst?
Ich selbst habe eine kleine Kühltasche, Heinz, also die beweglich ist, also nicht so eine starre Kühlbox, sondern eine Kühltasche. Und da packe ich meinen Fisch rein und packe die dann mit in meinen Koffer, nicht? Oder in meine Reisetasche.
Hast du nicht Angst, dass sie auftauen im Koffer?
Nein. Nee.
Ja, da kann man natürlich nichts machen, wenn der Flieger nicht rechtzeitig ankommt und das Gepäck irgendwo auf der Strecke bleibt. Ne? Das ist natürlich dann nicht so appetitlich. Aber du hast es gesagt, so eine große Styroporbox ist eine Möglichkeit. Da kann man ja auf dem Hinflug auch so ein paar Sachen mitnehmen, die man dann auf der Hütte, im Camp isst. Horst hat eine Kühltasche dabei. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Norwegen war, da haben wir nebenan lief ständig immer so ein Vakuumiergerät. Die haben dann ihr Fischfilet vakuumiert, direkt vor Ort und dann eingefroren. Wie funktioniert das auf den modernen Anlagen? Wird da auch, da gibt es ja Filetiertische, wird das da auch gleich gesäubert und vakuumiert und eingefroren oder wie läuft sowas?
Es gibt sicherlich Anlagen, die haben solche Vakuumiermaschinen. Aber da kannst du dich nicht bei jeder Anlage drauf stützen. Wir wollten über München dann nach Hamburg fliegen und dann sagte man uns zuerst, oh, es ist nur schlecht Wetter, war Gewitter und wir fliegen. So, und irgendwann war die Stewardess sehr nervös, die beim Check-in war und sagte auch, dass der gestrichen ist. Mhm. Und wir haben tatsächlich aufs Gepäck, ich glaube, 14 Tage, 3 Wochen gewartet und das hat wirklich gelebt. Ja, also da krabbelten Maden und ja, deswegen ist es wichtig, dass in dem Gepäck, also der Fisch auch verklebt ist, ne? Also, dass da keine Säfte nachher austreten. Und ich mache es ähnlich wie Horst. Ich habe aber, bekommt man ganz gut bei so einer, bei Restaurant-Großhandelsketten, gibt es ja mehrere in Deutschland, dass man so Styroporboxen dort bekommt. Aber das ist nicht dieses weiße Styropor, sondern es ist so schwarz und ein bisschen gummiert. Also, die halten mehr aus. Und der Vorteil da ist, die haben Nut und Feder oben, die passen richtig schön ineinander und wenn man dann da noch Panzerklebeband drum wickelt, das hält viel aus und ist dann vor allem dicht. Ne?
Ja, da kann man natürlich nichts machen, wenn der Flieger nicht rechtzeitig ankommt und das Gepäck irgendwo auf der Strecke bleibt. Ne? Das ist natürlich dann nicht so appetitlich. Aber du hast es gesagt, so eine große Styroporbox ist eine Möglichkeit. Da kann man ja auf dem Hinflug auch so ein paar Sachen mitnehmen, die man dann auf der Hütte, im Camp ist. Horst hat eine Kühltasche dabei. Ich kann mich daran erinnern, als ich in Norwegen war, da haben wir nebenan lief ständig immer so ein Vakuumiergerät. Die haben dann ihr Fischfilet vakuumiert, direkt vor Ort und dann eingefroren. Wie funktioniert das auf den modernen Anlagen? Wird da auch, da gibt es ja Filetiertische, wird das da auch gleich gesäubert und vakuumiert und eingefroren oder wie läuft sowas?
Es gibt sicherlich Anlagen, die haben solche Vakuumiermaschinen, aber da kannst du dich nicht bei jeder Anlage drauf stützen. Also deswegen möchte ich dazu raten, also sich selber Gefrierbeutel oder so Zellophanfolie mitzunehmen. Das wiegt nicht viel, du hast es dabei und weißt, dass du ausgerüstet bist. Ne? Mhm. Und vor allem, das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Du musst den Fisch ja möglichst in dem Behälter, den du mit hast, ohne Lufteinschlüsse dazwischen einfrieren. Und wenn du das drin einwickelst, kannst du das schön aneinander pressen und das ist nachher ein riesengroßer Würfel. Und so kommst du mit dem Platz ganz gut hin. Ja.
Horst, du hast auch deine besondere Technik dabei, ne?
Nein, nein, also ich, also wir wickeln, sagen wir immer, weißt du, da hast du eine Rolle, dieses Frappan heißt das Zeug oder weiß ich was alles, diese Frischhaltefolie, und die kannst du dann mehrmals dran einwickeln, weißt du, kannst du da raufschreiben, ob du einen Dorsch drin hast, Heilbutter drauf hast und ähnliches, weißt du, wird markiert und das kannst du schön eng beieinander legen, und in jeder Anlage hast du eine große spezielle Truhe, in der kannst du in der Regel schon deine Kühltasche vorher reinstellen und packst die dann so immer schichtweise voll, dass das schön durchfriert, und also da gibt es überhaupt keine Probleme, Heinz.
Mhm.
Erstmal fangen.
Erstmal fangen den Fisch, ne? Aber wenn ich so die Fotos sehe, die jetzt auch aktuell von dir waren, oder die Filme, also du bist ja sehr erfolgreich gewesen, hast ja auch schon große Haibutts gefangen, große Rotbarsche gefangen. Rotbarsche sind ja ab 1.6. frei, ne, in Norwegen. Das heißt, die Schonzeit ist da vorbei. Und Patrick, wollen wir einen kleinen Rücksprung machen? Du kommst ja aus Niedersachsen, aus Winsenluhe. Bist groß geworden als Stipper und Spinnfischer, ne?
Ja.
Was auch mal Teamangler hat Horst mir erzählt. Und jetzt sagt er, bist du so der Heilbuttjäger geworden. Wie kommt das?
Ja. Oh, irgendwann, also es ist schon so, wenn du es beruflich machst und häufig in Norwegen bist, dann kristallisiert sich halt irgendwann eine Angelei heraus, die du besonders gerne magst. Und jetzt muss man ja auch ehrlich sagen, ich glaube, der Heilbutt ist so der größte Fisch in Norwegen, den du beangeln kannst. Und alleine die Masse, dieser flache Körper, und die haben ja so ein bisschen was Mystisches, ne? So ein riesengroßer Plattfisch. Ja, liefern einen besonders starken Drill, und ja, das ist so mein Ding, da hat Horst recht, ja. Und Pollackfischen mit der Spinnrute. Aber da hat Horst mir immer ein bisschen einen voraus.
Ich war ja dabei, Patrick, als du damals bei den sogenannten Schäfertürmen, da so einen riesen Heilbutt gefangen hast. Und da mussten wir ja noch langseits kommen, um euch helfen.
Ja.
Also das war ein Wahnsinnsfisch, den Patrick da gefangen hat. Und das war nämlich dein zweitgrößter. Du hast da oben im Havøysund, hattest du, glaube ich, einen größeren schon mal. Nicht?
Wie groß war der denn?
Der in Havøysund hatte, glaube ich, 1,98 Meter. Und den wir da von dem, der Fisch, von dem Horst gesprochen hat, am Salzdaum, hatte 1,75 Meter. Mhm. Ich hatte noch zwei um 1,60 Meter noch drum. Also waren jetzt so die größten. Ne?
Am Salzstraum, das ist ja so ein Mythos in der Anglerszene in Norwegen, der stärkste Gezeitenstrom der Welt. Ist ja Wahnsinn. Ich persönlich war noch nie da. Ich werde jetzt mal hinfahren und mir das anschauen vor Ort. Was macht dieses Camp, dieses Revier aus? Salzstraum, diesen Mythos, dieser Strom da, diese Brücke und dieser Strom, der da durchgeht.
Also der Salztraum ist der größte Gezeitenstrom der Welt und führt zweimal täglich halt Millionen Kubikliter Wasser durch sich selbst in den dahinterliegenden Skjærstadfjord und umgedreht wieder in den Saltfjorden, der zum offenen Meer führt. Und das bringt natürlich ohne Ende Nahrung mit sich, ne? Dann werden die kleinen Fische aktiv und dann wiederum die großen Räuber. Was aber dort ganz speziell ist, ist tatsächlich der Skjærstadfjord. Da hat der norwegische Staat mal eine Heilbutt-Besatzmaßnahme durchgeführt, weil der besonders tief ist. Also der Heilbutt braucht sehr tiefes Wasser zum Laichen, und so die größten Laichgebiete sind der Andfjord, das Kontinentalschelf und dann eben der Skjærstadfjord in Norwegen. Und deswegen kannst du da halt fantastisch mit der Spinnrute auch und kleineren Gummifischen in seichten Buchten gezielt auf Heilbutt fischen. Mhm. Also es ist wirklich ein sehr gutes Heilbuttrevier. Ja.
Also auch mit der Spinnrute. Wenn ich mit Horst auf der Messe bin, habe ich immer den Eindruck, wenn ich einen Heilbutt fangen will, dann muss ich eigentlich eine Elektrorolle und eine Inline-Rute haben.
Nee, das stimmt nicht, Heinz. Nee? Da hast du nicht richtig aufgepasst. Ich weiß nicht, wie viele Messen wir zusammen gemacht haben. Also zum Heilbuttangeln brauchst du überhaupt keine E-Rolle. Die Heilbutte werden relativ flach geangelt, wie Patrick schon sagt. Ich habe zum Beispiel den letzten großen Heilbutt vor circa 10 Tagen in Wassertiefe von 20 Meter gefangen. Also da brauchst du keine Elektrorolle. Die Elektrorolle hilft dir beim Tiefseefischen auf Lump, Lenk und Rotbarsch, weil du da in Wassertiefen von 200 Meter und 300 Meter... Ich habe ja vor 2 Jahren mal an der Schelfkante ein Heilbutt gefangen von 8, was ich viel Kilo, ich vergesse die Zahlen immer genau, aber ein Rekord-Rotbarsch. Ne, und die hängt aus großer Tiefe. Und da ist eine Elektrorolle ein Hilfsmittel. Du brauchst aber am Salztraum, wenn du da gezielt auf Heilbutt angeln willst, eine vernünftige Stationär- oder eine Multirolle, je nachdem, in welcher Tiefe du fischst.
Rotbarsch, Horst. Ne?
Ja,
aber also, wir haben eben die Fische verwechselt.
Ja, genau. Horst, ich wollte gerade sagen, da brauchst du nicht mit ins Mehl hauen mit einem Heilbutt von 8 Kilo, du.
Nee, also, das war Rotbarsch, ja.
Wir komme so ein bisschen mit den Fischen durcheinander, aber das mache ich. Ich bin auch mit den Rollen durcheinander gekommen. Ich meine, natürlich meine ich, eine Elektrorolle braucht man, wenn man aus ganz großer Tiefe, zum Beispiel so wie Horst, so einen Rotbarsch hochwillt oder einen großen Dorsch, da ist es schon eine Unterstützung. Heilbutt ist eher flacher. Bei den Schäfertürmen habe ich gerade, ich kenne Schäferstündchen, kenne ich, aber Schäfertürme, was sind die Schäfertürme?
Ja, das ist ein Plateau vor Bode, sehr weit draußen. Kannst du eigentlich niemandem empfehlen, hinzufahren. Also wirklich nicht, keinem Touristen. Und
warum nicht?
Ja, es ist eine sehr weite Distanz. Ne? Es sind 60 bis 70 Kilometer Fahrzeit. Mhm. Ist aber ein sehr markanter Punkt mit viel Sandgrund rundherum. Den habe ich gar nicht selber entdeckt. Den hat ein Kollege von uns entdeckt. Aber ich habe da halt bei der besagten Tour halt richtig abgesahnt. Ne? Und seitdem sind es halt die Schäfertürme.
Also Horst hat es ja erzählt eben. Ne?
Ja, wie gesagt, das ist eine Untiefe im Meer, was, und die kriegen irgendwie einen Namen. Auf den Seekarten haben die Namen. Was, und weil Patrick damals da die Heilbutte da gefangen hat, auch mehrere an einem Tag, was, und dann kam auf einmal der Name Schäfertürme auf. Davor haben wir mal Kirchtürme gesagt. Ja. Aber jetzt mittlerweile hat die Schäfertürme eingeprägt. Ne?
Gibt es denn schon irgendwie einen Henningsturm oder sowas?
Nee.
Noch nicht?
Nein.
Gar nichts?
Nein. Also wie gesagt, Heinz, dieser Platz, der ist so markant. Also wie gesagt, kannst du eigentlich nur bei gutem Wetter hinfahren. Aber wenn du, wie wir jetzt so häufig oben sind am Salztraum und kennen das Revier wie unsere Westentasche und haben mal gutes, optimales Wetter, Heinz, das hat was Mystisches. Du fährst da raus bei gutem Wetter, Heinz, und wenn du, je näher du diesen Turm kommst, dann siehst du schon, der Himmel ist weiß von Möwen. Ein Geschreie, das Wasser kocht, die kleinen Seelachse, die sind an der Oberfläche. Das musst du mal erlebt haben. Und dann bist du ja meistens da, das wird ja nachts nicht mehr dunkel, dann bist du da Mutterseelen alleine, mit zwei Booten fahren wir denn dahin, weißt du nicht, und lassen uns treiben, weißt du, und da fängst du da riesen Dorsche, riesen Heilbutte. Also das ist schon was Außergewöhnliches. Da nennt man auch schon mal diese lange Ausfahrt in Kraft. Mhm. Heinz, und wenn wir das verraten würden, dann hätten wir jedes Mal 10 Boote hinter uns, die mitfahren wollten.
Ne? Okay, also ist noch ein geheimer Ort, oder wie?
Ja, da geht es aber tatsächlich um Sicherheit. Ne? Mhm. Also ich glaube, durch unsere Erfahrung können wir das ganz gut abschätzen, beobachten das Wetter ständig, wissen, wie war das Wetter vorher, wie ist die Welle draußen. Also da machen wir halt auch keinen Harakiri. Ne? Also da achten wir sehr, sehr, sehr genau drauf. Aber das ist halt wichtig, dass da halt keiner hinfährt, der einmal im Jahr in Norwegen ist.
Und aber hat schon, ist eine gewisse Spannung, nicht? Also ist ja da.
Ja, es ist richtig, was du sagst. Also es ist wirklich ein mystischer Platz. Das ist, ja, das ist ganz speziell.
Mystische Plätze gibt es viele beim Angeln und wir wollen sie ja nicht alle verraten, aber wir wollen so ein bisschen mal die Zuhörer auf den Geschmack bringen, was das Besondere ist an diesem Angelrevier Norwegen. König des Nordmeeres, ein Heilbutt fangen und so weiter. Wie sieht denn so ein typischer Angeltag aus in Norwegen, Patrick? Wenn man, wann wird da wird's ja, erstmal wird's ja gar nicht richtig dunkel. Brauche ich denn eine Schlafbrille dazu? Muss ich irgendwie, damit ich überhaupt einschlafen kann? Wie sieht so ein typischer Tag aus? Beschreib das mal.
Also im Grunde genommen richtest du die Angelzeiten nach den Gezeiten, ne? Dass du 6 Stunden vor Hochwasser rausfährst und dann im Grunde bis 1 Stunde danach fischst. Und das gleiche bei ablaufend Wasser. Also es sind in der Regel die besten Zeiten, um zu fischen. Und ja, dann wir frühstücken gemütlich. Ne? Horst ist immer sehr früh wach.
Ich habe gehört, Horst ist immer zuständig für einen Kaffee. Stimmt das?
Ja. In der Regel schon, ja.
Horst? Sonst kann ich ja nichts. Kaffee kochen kann ich und Geschirrspüler ausräumen. Und den räume ich so laut auf, dass keiner einen Wecker braucht.
Genau. Nee.
Also die Aufgaben sind ganz klar verteilt, Horst. Und dann wird gemütlich gefrühstückt und dann wird so 6 Stunden vor Hochwasser wird dann langsam rausgetuckert.
Heinz,
ne?
Es kommt immer auf die Truppen an. Also wir machen das ja mittlerweile ein bisschen gemütlicher. Das sind aber auch Leute, Heinz, also im letzten Jahr waren welche, die lösen sich ab, Heinz. Da läuft der Motor 24 Stunden. Die fischen Tag und Nacht, wenn das Wetter, es wird ja nicht dunkel. Die laufen herum wie die Schlafwandler da, weißt du, weil die einfach angeln wollen. Also da, du bist da ja frei in deinen Entscheidungen. Ne? Wir haben mittlerweile unseren Rhythmus. Wir sagen, wir wollen vernünftig morgen frühstücken, dann haben wir auch nur Aufgaben, wir betreuen ja Gäste und ähnliche da, weißt du, dann angeln wir unsere Fische. Du darfst ja nichts vergessen, Heinz, die Fische, die du fängst, die musst du dir nachher filetieren, die musst du dir einbringen, dann musst du auch noch mal wirst du auch abends Abendbrot essen. Du musst noch kochen. Also wenn du das nämlich nicht im Griff hast, dann bist du noch bis nachts um zwei im Filetierraum. Und dann, weißt du, nimmst du auch noch einen kleinen Schlummertrunk. Weißt du, das sind ja meistens Männergesellschaften. Weißt du, und dann kommt der Schlaf oft kurz. Und mittlerweile haben wir, das ist bei uns so eingependelt, wir frühstücken, fahren raus, versorgen unsere Fische, machen abends noch ein, ne, das hat also
eine Runde. Skat, wird das Skat gespielt auch noch?
Das, meistens fehlt es am dritten Mann. Aber da, Heinz,
ich feiere mit, Horst. Ja, ich kann Skat spielen.
Wenn das alles normal läuft, dann denkst du gar nicht mehr ans Skat spielen. Dann bist du froh, wenn du irgendwann schlafen kannst. Da wird ja auch noch mal ein bisschen Anglerlatein abends erzählt. Und dann haben wir, weißt du, so, hatte jede Ruppe ihr eigenes Ritual. Weißt du, wir trinken dann auch gerne noch mal einen Longdrink. Weißt du, so, und dann hast du auch abends richtige Müde, bist du rechtschaffend müde und schläfst dann. Ne?
Ja, Patrick, wie ist das denn mit Horst zusammen so auf der Bude?
Sehr angenehm.
Ja?
Horst ist ein sehr, sehr angenehmer Reisekollege. Ja.
Und man sieht das ja auch, ich sag mal, nicht nur auf den Fachzeitschriften. Horst hat es gesagt, Profiliga, Horst ist dabei. Was für eine Bedeutung hat Horst für die deutschen Angler?
Ich möchte behaupten, dass Horst A, der bekannteste ist. Und Horst ist auch der beliebteste, weil Horst so ist, wie er ist. Also es ist nicht aufgesetzt, Horst will nicht der Beste sein, Horst will sich nicht in den Vordergrund stellen. Die Leute lieben ihn, weil er ist, wie er ist. So, und das ist einfach so. Ich krieg's selber mit bei den Festivals und Horst hat für jeden ein Ohr, rennt von niemandem weg, nimmt sich Zeit und ist für Klönschnack bereit und hat gute Tipps. Und auch, wenn du mit jemandem oder mit einer Gruppe 7 Tage 24 Stunden zusammen bist, da kann das auch schon mal zu Reibereien kommen. Das ist mit Horst unmöglich. Hm. Solange ich Horst kenne, ich habe mich noch nie mit Horst gestritten.
Das ist schön. Und Horst, du mit Patrick schon mal? Was ist?
Darum, wir freuen uns ja schon, Heinz, was das ist ja auch für Patrick. Der hat ja nun ein Unternehmen zu leiten, hat ja wirklich viel um die Ohren. Ne? Und der gönnt sich eben mal die eine Woche, weißt du, Freizeit, um mal was abzuschalten und mit Gleichgesinnten da ein paar gemütliche Tage zu verbringen. Nicht? Also, du weißt, wenn du heute irgendwo ein Unternehmen leitest oder eine Firma hast, dann hast du es natürlich wesentlich schwieriger. Du kannst ja, die meisten Leute vergessen ihr Hobby dabei. Ne? Und Patrick, diese eine Woche, die wir da gemeinsam verbringen, das ist immer schon ein Highlight. Nicht?
Das ist so. Eine Sache müssen wir vielleicht noch mal erwähnen. Wir haben gesagt, also 15 Kilo in diesem Jahr darf man ausführen, Filet. Und es ist auch wichtig, dass man das auch nur von sogenannten zertifizierten Anlagen machen darf. Es gibt ja viele Anlagen, die nicht zertifiziert sind. Von diesen darf man das nicht ausführen, ne?
Nein, also du darfst den Fisch nur ausführen, wenn du deinen Aufenthalt bei einem in Norwegen registrierten, also für die Fischausfuhr registrierten Unternehmen verbracht hast. Und da ist es auch wichtig, da gibt es verschiedene Mittel und Wege, dass der Fisch gemeldet wird. Aber am wichtigsten ist, dass man die Ausfuhrdokumente dafür parat hat.
Das heißt, man braucht dann irgendwie eine Ausfuhrnummer oder eine Camp-Nummer oder wo? Wie
ja, muss genau. Man sich das? Also du kriegst einen Zettel mit, da steht der Anlagenname drauf, das zertifiziert ist, wie viel du mit hast. So, und vorher, bevor du abreist, wird die Fangmenge der einzelnen Fischarten, die zu melden sind, schon gemeldet.
Horst, du bist ja schon in vielen Orten gewesen in Norwegen. Jetzt auch gerade wieder am E-Fjord warst du, Lofoten, du warst im Winter, im Sommer, im Herbst, zu jeder Jahreszeit eigentlich in Norwegen. Was würdest du sagen, was ist so dein Traumrevier, auch landschaftlich gesehen, in Norwegen, wo man auch sich wohlfühlen kann?
Also wie gesagt, Heinz, Norwegen hat ja so viele schöne Seiten. Was du, je weiter nach Norden kommst, desto karger wird ja die Landschaft. Aber ich war jetzt zum Beispiel am E-Fjord, Heinz, eine wunderbar gelegene Anlage, richtig in so einer Schlucht gelegen, links und rechts Berge, da musst du hinwollen. Eine himmlische Ruhe, kein Autolärm, kein Nix, keine Straße da in der Nähe. Weißt du, das Einzige, was mich gestört hat, ich bin ja Nordfriese, ich habe gesagt, die Felsen müssen weg. Weißt du, ich habe die ganze Zeit immer auf so graue Felsen geguckt. Also jedes Revier hat ihren Reiz. Weißt du, und wir haben da eine herrliche Woche verbracht, haben wunderbare Fische gebracht. Also da jetzt irgendwie eine Wertung abzugeben. Und der Salztraum natürlich einmal ist das Naturschauspiel, Heinz, wenn du das siehst, weißt du, wie das Wasser da gurgelt unter der Brücke und du siehst tausende von Möwen, die sich ihre Nahrung aufpicken, weißt du, und du hast eben die Möglichkeiten, das ist der Vorteil von diesem Revier, du hast in Norwegen ja auch mal Tage, wo schlechtes Wetter ist, Wind und ähnliches. Du findest da immer eine Ecke, wo du deinem Hobby nachgehen kannst. Du kannst in den Scherstall fortfahren, du kannst in den kleinen Straum fahren. Das sind kleine heimliche Buchten, die Heringsbucht und ähnliche, wie sie heißen. Und du kannst immer angeln, Heinz. Und wir, was du machst ja natürlich den Fehler, du wirst ja auch offshore große Fische. Es werden unmittelbar vor der Haustür jedes Jahr große Heilbutte gefangen. Direkt im Straum werden riesige Fische gefangen. Also du brauchst nichts wie wir kilometerweit fahren. Das sind ja auch Familien, die ihr Urlaub machen. Ganze Familien, die nicht den Mut haben, offshore zu fahren, die bleiben im geschützten Bereich da und fangen ihre Fische. Nicht?
Ja. Eine Sache vielleicht noch ganz wichtig, du hast es gesagt, Annegret packt warme Unterbüchse ein. Und gut eincremen sollte man sich auch, ne? Also Horst sitzt ja hier braun gebrannt, kommt gerade vom Efjord aus Norwegen, aber da kann auch schon mal die Sonne ganz schön, wenn man draußen ist auf dem Meer, da knallt die schon ganz schön rauf, ne?
Das darfst du nicht unterschätzen. Also es ist tatsächlich so, Sonnencreme ist ganz wichtig und eine Sonnenbrille, du verblitzt dir sonst die Augen. Also dadurch, du kannst ja beide Szenarien haben. Also A, kann es kalt sein und regnen. Auf der anderen Seite haben wir da draußen schon 26, 27 Grad auf dem offenen Meer gehabt und die Sonne hat geballert. Und ich habe so einen Überlebensanzug, so der hat Neoprenmanschetten an den Handgelenken. Und als ich den dann im Haus ausgezogen habe, ich habe so braune Hände gehabt, das war fast Schokolade von der Sonne. Ne? Und der Rest war weiß. Das sah aus. Also ganz wichtig, ne? Du musst auf beide Szenarien eingestellt sein.
Ja, also dieser Überlebensanzug, also so ein Floater, sagt man auch, heißen die Dinger ja auch, ne?
Ein Überlebensanzug ist noch was anderes. Okay. Also der ist wirklich komplett wasserdicht.
Okay.
Der ist aus so Gore-Tex-Material.
Den nimmst du mit aber?
Den nehme ich mit und dann habe ich dafür so einen Unteranzug, ne? Also falls es kalt wird. Das ist eine ganz feine Sache. Man muss sich an die Neoprenmanschetten gewöhnen. Das drückt erstmal einen Moment, aber ich glaube, das Leben ist das Wichtigste. Ne?
Ja, das stimmt. Was macht man eigentlich, wenn man an Bord pinkeln muss?
Man nimmt sich am besten einen Eimer. Also und pinkelt dran. Ja, es
also ist nicht halt über Bord, ne?
Also, nee, also das ist gefährlich, ne? Also kommt eine Welle von hinten, dann kannst du ja über Bord gehen. Und wenn dann der Reißverschluss offen ist, dann dringt das Wasser schnell ein, dann gehst du unter wie ein Sack. Ne? Also am besten in Gefäß pinkeln. Und dann rauskippen, Eimer säubern und ja.
Also das sind ja ganz praktische Hinweise, ne Horst?
Ja, nur Heinz, das ist alles natürlich. Weißt du, wie gesagt, ich habe selbst schon erlebt, Heinz, dass ich mal Durchfall hatte. Weißt du, auch das musst du dann an Bord erledigen. Also da braucht man ja nicht um heißen Brei rumreden. Ne? Das ist meistens ist ja eine Männergesellschaft. Die Frage, ob eine Toilette an Bord ist, erübrigt sich. Weißt du, das sind in der Regel Aluboote, weißt du. Und dann, aber wie gesagt, Heinz, entweder dieser Bacillus, den du hast, was wer nach Norwegen fährt, Heinz, hat ja eine gewisse Vorstellung. Und diese Reviere, die Landschaft, das ist ja nicht nur das Angeln, was das Ganze drumherum, was auch mit Gleichgesinnten, was deswegen, was wir fahren da jetzt gemeinsam zum Salztraum, wir betreuen da zweimal über 100 Angler, das sind viele Wiederholungstäter, da bilden sich Freundschaften, ne, da wird abends ein gemeinsamer Abend verbracht und ähnliches, was das ist einfach, das ist mal, was es kümmert sich keiner, Heinz, ob dein Bett gemacht ist, ob du dich wäschst oder rasiert. Das spielt alles keine Rolle. Also du lebst da einfach mal eine Woche.
Also es riecht dann auch manchmal ein bisschen streng bei euch an der Bude.
Ja, aber dann kriegt doch einer schon mal einen Hinweis, dass er mal duschen sollte. Aber
Patrick, du hast ja auch schon viel erlebt in Norwegen. Du hast erzählt von den Schäfertürmen, von großen Heilbutzen. Was ist denn das Verrückteste, was du mal erlebt hast in Norwegen?
Das war tatsächlich mit meiner Frau zusammen. Das war im Frøyafjord. Da hat sie tatsächlich damals gepilgt, ne? Hat ihren Pilger abgerissen und zwei Tage später habe ich dann auch einen Hänger im Grund gehabt, Kurbel ein und da hing ihr Pilger wieder mit dran. Also auf einer riesen Wasserfläche, ne? Also so viel Glück musste man erstmal haben. Das war schon sehr speziell. So.
Aber das war doch nun wirklich ein Wink vom Schicksal.
Ja, ja.
Das heißt, ihr gehört zusammen.
Ja, ja, schon lange.
Schon lange.
Ja, ja.
Ne, also das ist ja auch wichtig, dass man also den Rückhalt hat, Horst und Annegret, da klappt das alles wunderbar. Bei dir und deiner Frau natürlich auch. Obwohl die Frauen natürlich am Salzstraum in der Minderheit sind. Es sind welche, die sehr, sehr, sehr gut angeln können natürlich auch. Ja. Aber wenn man so das Verhältnis sieht, Männer, Frauen eher, ich würde mal so sagen, 10%.
Ja, das ist richtig.
Ungefähr. Also, ne? Ja, ja. Wie kommen die Frauen denn in dieser eigentlich Männergesellschaft zurecht da.
Ja, die sind ja mit ihren Männern da. Oft sind es halt Pärchen, ne, die zusammenfahren. Das läuft nahtlos, ne? Das ist.
Ja. Die sind ja manchmal ehrgeiziger als die Männer, Heinz.
Das stimmt.
Also die Frauen, was du da, was, es ist schon richtig, man kennt dich ja über die Jahre hinaus, was, wenn du siehst, die am eifrigsten angeln, das haben wir ja vorhin auch schon mit Natsch erörtert, sind in der Regel die Frauen, was du, ne, die dann mehr Ehrgeiz haben und auch gerne angeln mögen dann. Ne?
Du, meine Frau, die angelt auch, die hat mich auch schon abgezogen. Das ist
und abends, ihr habt ja den ganzen Tag mit Fisch zu tun. Haut man sich dann auch mal so ein schönes Heilbuttfilet oder Rotbarschfilet oder Seelachsfilet in die Pfanne?
Ja, also es ist im, ja, natürlich. Also wir essen dann also mehrfach Fisch. Ne? Aber wenn du, also so, mir geht's so, wenn du wirklich den ganzen Tag mit Fisch zu tun hast, wenn du den dann auch noch filetiert hast, ich esse dann schon mal gerne ein Stück Fleisch auch.
Ja, ich bin ja Pesketarier, ich esse ja nur Fisch. Also kein Fleisch. Und Horst, du haust dir auch mal so ein schönes Kotelett in die Pfanne.
Jo, ich freue mich richtig schon. Was, wie gesagt, also, bei uns sind die Aufgaben ja richtig verteilt. Und hier, zum Beispiel Sven, hier, der Mitarbeiter von Patrick, weißt du, der leidenschaftliche Koch oder Aris,
ja.
die geben sich so eine Mühe, Heinz. Also die zaubern uns da Gerichte hin. Also ehrlich, weißt du, wir laufen jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Also wir haben jetzt diese Woche da zusammen an dem E-Fjord, da hat Sven uns so verwöhnt, weißt du, da gibt's auch vorweg kleine Appetizer, wie er die Dinger nennt, weißt du, ja. Das war der Hammer. Die haben also richtig ihre Freude dran zum Kochen. Ich bin ja deine rustikale Küche gewöhnt, Heinz, also da kannst du dir auch mal eine Scheibe abschneiden.
Ich bin gespannt, Horst, und werde das auch noch in deiner Biografie übrigens, die wir ja schreiben, die im Herbst rauskommen soll, da wird das alles verschriftet, ne? Und da gucken wir mal, die nehmen doch sicherlich auch Zitronenpfeffer, ne? Oder?
Ja, Heinz, die, also wie gesagt, die legen wirklich Wert auf Gewürze. Die nehmen ihre eigenen Gewürze von zu Hause mit. Ja. Da ist nicht einfach 0815. Und da, also wirklich, und das, ich meine, Heinz, wir sind den ganzen Tag auf dem Wasser. Ne? Du hast morgens gefrühstückt und dann hast du vielleicht nochmal irgendwas Süßes mit am Tag über Bord oder ähnliches. Manchmal auch ein Fangbier. Und dann kommst du abends rein, dann müssen wir noch messen, wiegen und alles. Und wenn es dann Essen gibt, Heinz, dann bist du ausgehungert. Dann schmeckt dir natürlich alles besonders gut. Ne? Also das ist schon, nein, das gehört alles damit zu. Und die geben sich da wirklich Mühe. Also ich habe natürlich schon Touren gemacht, Heinz, wo wir nur den frischen Fisch zugemacht haben und Reis dazu, weil keiner richtig kochen konnte. Was, das wurde alles zusammengemanscht, ne, isst du dann auch und schmeckt nicht. Aber hier, gerade jetzt mit Patrick, da haben wir den Aris, unseren Chefkoch, oder die Woche davor bin ich ja mit Sven, der kocht auch vorzüglich. Also das ist französische Küche, da kommt noch Rotwein ran und ach, was weiß ich, eins, also das hat Stil.
So eine schöne Bouillabaisse wäre dann ja angebracht, ne? So eine schöne französische Fischsuppe, ne?
Ja, das kann der Sven tatsächlich.
Kann der, richtig tatsächlich.
Ja, das hat er auch schon mehrfach gemacht.
Haben wir übrigens auch in einem unserer Norwegen-Spezialausgaben, haben wir da ja auch so eine Bergens-Fiskesuppe gemacht. Und die war wirklich lecker. Also die war ganz toll. Hat man denn vor Ort auch, da gibt es ja auch kleinere Märkte, Supermärkte, wo man mal was nachkaufen kann?
Ja, also gerade jetzt am Salztraum, das ist fußläufig zu erreichen. Ich glaube, was ist das, Horst? 500, 700 Meter, ja, irgendwie
wo
sowas.
Wo man auch.
Ja, also.
Und notfalls auch Angelgerät sich kaufen kann.
Ja, doch. Tatsächlich. Die haben für Norwegen eine relativ gut ausgestattete Abteilung. Aber das ist am Salztraum, also Salztraumbrücke, besonders gut. Die haben einen richtig guten Angelshop da. Ne? Da hast du alles, wirklich alles, was du brauchst, auch von guter Qualität.
Ist ja nicht in jeder Anlage so, dass man in der Nähe gleich einen Angelshop hat.
Ne? Nee. Und auch keinen normalen Laden. Aber dann, also ist zum Beispiel auch so, wenn wir zum Salztraum fliegen, wir werden da am Flughafen abgeholt, also wir haben einen Transfer und der hält mit uns an zum Einkaufen. Mhm. Und dann machen wir einen Großeinkauf. Und dann alle 2-3 Tage, wenn irgendwas alle ist, dann gehen wir dann zu Fuß oder fragen in der Anlage nach, ob die uns mal eben fahren könnten. Wenn es mehr ist und zu schwer ist, dann, dann fahren wir dahin. Also alles sehr gut zu erreichen.
Also.
So was will jetzt am E-Fjord, Heinz, da hatten wir einen Leihwagen. Nicht? Dann haben wir auf dem Weg zum Camp, haben wir das eingekauft, was wir mussten. Und wenn zwischendurch was fällt, dann der nächste Kaufmann ist ja nie weit. Du bist ja in Norwegen nicht irgendwie in Island oder sonst wo, sondern das ist für alles geregelt. Und die Campbetreiber, die wissen ja auch immer, weißt du, wo du irgendwas kriegen kannst. Und in den meisten Anlagen, also ist das alles top organisiert. Ne?
Also, was nehmen wir mit? Wir sollen uns warm anziehen, dürfen Sonnenschutz nicht vergessen, können die Reiseroute in den Koffer packen, nehmen eine Styroporkiste mit, erkundigen uns ganz genau, wie die Gepäckgeschichten sind am Flughafen, ob das durchgecheckt wird oder ob man das nochmal in Oslo beispielsweise einchecken kann, und schauen natürlich die Videos, wie Horst das erklärt, das Gerät erklärt, und kommt vielleicht mal beim Messen vorbei und lässt man das von Horst persönlich sich alles erklären.
Ich muss auch noch mal einpflichten, du hast ja das Wort Reiserouten, das ist gerade das Richtige. Also wie gesagt, du kannst natürlich auch mit herkömmlichen Routen fliegen, aber dann musst du ja immer dieses Routentransportrohr extra buchen, und das kostet mittlerweile pro Flug in etwa 80 Euro. Also deswegen haben sich in den letzten Jahren diese Reiserouten als sehr vernünftig erwiesen, und die machen auch alles mit. Ne? Die sind so von hoher Qualität, dass du die ohne weiteres so kurzgeteilte Routen da mitnehmen kannst.
Also Reiserouten gibt es sowohl als Steckroute als auch als Inline-Route, wo die Schnur quasi im Routenblank langläuft. Und da muss man dann sehen, je nachdem, auf was man angelt, sucht man sich dann das passende Gerät. Und du nimmst dein Gerät, hast auch dein eigenes Gerät, Patrick, wahrscheinlich alles.
Ne? Aber ich, anders als Horst, ich bevorzuge das Routenrohr und fische zum Teil einteilige Routen.
Aha.
Ein- oder zweiteilige, weil jetzt muss man ja dazu sagen, ja, also die ist komfortabler zu transportieren, die Reiseroute, aber sie hat 3 bis 4 Steckverbindungen, und eine Steckverbindung ist halt grundsätzlich immer eine Schwachstelle. Hm. So, und die halten schon eine Menge aus. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen...
Das ist das Gefühl, wie gesagt, und viele haben ja auch eine Lieblingsroute. Ich weiß, ich kenne zum Beispiel Hauke Loof, der hat sich extra eine Route fertigen lassen, mal so auch aus einem Stück, ne, und die schwören da drauf, nicht? Mich haben meine Reiseroute noch nie in den Stich gelassen. Also wie gesagt...
Hast du eigentlich deine lila Route überhaupt noch?
Ja, natürlich.
Angelst du mit der noch ab und zu?
Heinz, das ist ja eine zweigeteilte. Und wie gesagt, da ich so häufig fliege, so, habe ich mich mittlerweile... Wie gesagt, ich habe mich auf das Notwendigste konzentriert, Heinz. Also wenn du siehst, wie ich, was ich an Gepäck mit habe, das ist, also ich habe mehr Klamotten und Ähnliches mit, weißt, und jetzt dadurch... Dass wir ja jetzt ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen, dann nehmen wir auch schon ein bisschen Lebensmittel mit, was wir dann da in Norwegen nicht kaufen müssen. Und für mich ist aber ganz wichtig, eine Palette dänisches Bier, pfandfrei, muss mit. Ne?
Also doch ein Sixpack, Horst. Ne? Ja, also ich bin heiß auf Norwegen, muss ich sagen. Ich freue mich. Und wir werden dann bestimmt in einer unserer späteren Podcasts mal drüber berichten, über unsere gemeinsamen Erlebnisse, Horst, in Norwegen, am Salzstrom. Mal schauen, was wir da so alles erleben. Ich sage vielen Dank, Patrick, für die Einblicke hier in den Norwegen-Tourismus, Angeltourismus, der ja boomt. Richtig. Und Horst, vielen Dank für die schönen Geschichten vom Schäferturm und Schäferstündchen in Norwegen.
Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen und hört alle wieder rein, wenn es heißt...
Ruder raus,
der Spaß beginnt.
Tschüssing.
Tschüss.
Tschüss.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv, in der ARD Sounds App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.